Unsere nächste Referentin ist hier mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert, nämlich mit dem Krankheit und Sterben begegnen von Kindern, die schwer erkrankt sind. Die Frau Professor Martina Kronberger-Vollenhofer, sie ist Geschäftsführerin und leitende Ärztin von MOMO, Kinderhospiz und Palliativteam. Also sie leitet ein Team, das ist ja auch im Vortrag vorhin angesprochen worden. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und hat ihre Ausbildung im St. Anna Kinderspital gemacht. Eine großartige Einrichtung. Ihr Additivfach ist pädiatrische Hämatologie und Onkologie und sie hat sich auf Palliativmedizin spezialisiert. Und sie wird uns näher bringen, dass sehr, sehr komplexe und sehr schwierige Thema Krankheit und Sterben begegnen, was in der Begleitung von Kindern und ihren Familien hilft. Und ich darf Frau Dr. Kronberger-Vollenhofer begrüßen. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Ich hoffe, Sie können uns gut hören und bitte Sie herzlichst um Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank für die Einleitung hier sprechen zu dürfen über meine Berufswelt, und in die nehme ich Sie jetzt die nächste halbe Stunde mit, nämlich in die Welt der Palliativversorgung von schwerkranken Kindern und Jugendlichen und ihren Familien. Und ich werde das anhand ein paar Beispielen mit Ihnen versuchen, in der nächsten halben Stunde Ihnen ein Bild zu dem zu geben. Und ich bedanke mich auch sehr für den Titel. Ich habe gemerkt, wie leicht es mir gefallen ist, dorthin zu schauen, was uns in unserem Alltag hilft. Und ich war sehr dankbar, mich nicht damit zu beschäftigen zu müssen, was nicht hilft und was uns hindert. Da gibt es natürlich einiges, aber insofern habe ich mich wirklich auf das, was uns gut tut, fokussiert. Wir betreuen Kinder, die schwer krank sind und die eine Erkrankung haben, an der sie früher oder später auch versterben werden. Und wenn Familien so eine Diagnose bekommen, dann steht zunächst für die Familie die Welt still. Die Mutter von Felicitas, ein Mädchen, das nach einer sogenannten Bilderbuchschwangerschaft mit zahllosen körperlichen Problemen und einer ganz unklaren Diagnose und somit auch einer ganz unklaren Prognose auf die Welt gekommen ist. Die Mutter von der Felicitas hat diesen Moment als den Tag, von dem an sich die Zeit in ein Vorher und ein Nachher einteilen lässt, beschrieben. Indem es nicht mehr um die Zukunft geht, sondern nur darum, ob an diesem Tag und am nächsten Tag ihre Tochter überlebt. Und sie hat es dann in einem Text, den sie verfasst hat, so beschrieben. So ist das also, denkt sie. So fühlt sich das an, wenn einem die Luft zum Atmen fehlt. So fühlt es sich an, wenn sich Angst und Panik und Schock in einem ausbreiten. Vom Bauch bis in jede Körperzelle. So ist es, wenn man Ärzten beim Kopfschütteln zuschaut. Ab diesem Moment des Kopfschüttelns, das eine Mischung von vielen Emotionen ist, ab diesen Momenten sind dann meistens auch die Kinderpalliativteams an der Seite dieser Familien. Nicht nur im Spital, sondern vor allem dann auch zu Hause. Und nicht nur mit dem Fokus auf das schwer kranke Kind, sondern immer auf das ganze Umfeld, die gesunden Geschwisterkinder, die Eltern, die Großeltern, wichtige Wegbegleiter, gute Freunde, die Nachbarin. Und wir, die da so kommen, wir kommen zunächst als Menschen. Und dann als Menschen in unseren Professionen, und das sind die Ärzte, das sind die Pflegenden, SozialarbeiterInnen, das sind Psychologinnen, TherapeutInnen aus unterschiedlichsten Bereichen, ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen, SeelsorgerInnen und. Und wir kommen natürlich aufgrund der Erkrankung zu den Familien und auch der damit verbundenen Schmerzen, des damit verbundenen Leidens und auch der Trauer. Aber wir kommen auch, um das Leben dieser Familie zu begleiten. Wir erleben auch viel Lebendigkeit. Wir erleben auch neben all der Traurigkeit viel Lebensfreude in all ihrer zeitlichen Begrenztheit. Und begleiten das Leben des erkrankten Kindes und auch das Leben seiner Familie. John Hippokrates hat allerdings den Fokus auch darauf gelegt, dass es das, was wir tun, er reflektiert hier auf die Ärzte, es soll immer das gesamte Team hier betreffen, dass es für die, die unsere Unterstützung bekommen hilfreich ist, dass es aber für die, die das ausüben, schmerzlich sein kann. Dass wir schreckliche Dinge sehen, so beschreibt er es, unangenehme Dinge, dass wir die Unglücke der anderen berühren und dass uns das eine Ernte von Sorgen bringt, die unsere eigene wird. Und das ist auch die Frage, was kann uns jetzt helfen, dass wir nur mit der Ernte von Sorgen unsere Tätigkeit ausüben? Eine Frage, die wir immer gestellt bekommen, wie kann man in so einem Job arbeiten? Das sind Fotos eines Teils meines Teams. Das könnte ich nicht, sehr bewertend, mit Kindern so traurig. Und es ist manchmal sehr anstrengend und mühsam, immer wieder sich zu erklären, warum man so einen Beruf macht. Und am Ende meines Vortrags werden Sie vielleicht auch die Freude mit mir teilen, warum es wert ist, so einen Beruf auszuüben. Ich habe ein bisschen in meinem Team gefragt, so was hilft uns eigentlich im Alltag? Und da sind ganz viele, noch viel mehr Begriffe gekommen, aber ich werde mich doch so ein bisschen auf das Thema des Teams und des Einzelnen im Team und auch der Organisation und dann auf zwei Begriffe, die immer gekommen sind, noch kurze Geschichten erzählen zum Humor und zum Sinn. Wir arbeiten in einem kommunizierenden Gefäß. Jeder einzelne von uns kommt als Mensch, nämlich als privater Mensch, aber auch natürlich in seinem Beruf. Er ist aufgehoben in einem Team, das Team fügt sich in eine Organisation und das sind kommunizierende Gefäße, die im Optimalfall voneinander profitieren können und sich gegenseitig stützen. Natürlich, wenn das nicht funktioniert, kann auch das Gegenteil der Fall sein. Und da haben wir viele innere und äußere Einflüsse auf die übergeordneten Strukturen wie die Gesellschaft, die Politik, die Finanziers, die Stakeholder, auf die möchte ich nicht eingehen, die würden hier natürlich schon auch noch eine Rolle spielen. Wir begegnen also den Kindern mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, ihrem Leiden, ihrem Sterben und Tod und werden damit gleichermaßen auch mit unserer eigenen Sterblichkeit und mit unserer eigenen Verletzlichkeit konfrontiert. Nicht immer im gleichen Maße. Manchmal sind wir mehr, manchmal sind wir weniger verletzlich. Es ist immer eine andere Situation. Und wir sind auch nicht immer, das haben wir heute schon gehört, gleichermaßen resilient. Aber wir stellen uns jeden Tag diesem Leiden und unserer eigenen Verletzlichkeit. Danae Papadou, das ist eine in der Palliativszene sehr renommierte und bekannte griechische Psychologin, die sich sehr mit den Menschen, die mit sterbenden Menschen arbeiten, auseinandersetzt. Und sie beschreibt das auf einer Achse mit dem sehr schönen Begriff verletzlich genug zu sein. Auf der einen Seite mit ganz verletzlich zu sein und mit dem ganzen Herzblut mit den Eltern, mit den Kindern mitzuleiden, das bringt weder denen, für die wir da sind, etwas noch uns selber, aber auch die andere Seite, uns ganz in die Distanz zu begeben und ganz unverletzlich zu scheinen, hilft uns auch nicht. Es ist fast vielleicht, bringt uns in eine Sicherheit einer bestimmten Distanz, wo wir meinen, da sind wir gar nicht mehr verletzlich. Dieser Mittelweg, dieses verletzlich genug zu sein, Emotionen auch als Mitgefühl den Menschen, denen wir dienen sollen, zu zeigen. Dann haben wir auch eine Akzeptanz unserer Stärken und unserer Grenzen und unserer Verletzlichkeit. Und so können wir sehr authentisch in die Familien gehen und die Familien werden uns auch natürlich als die annehmen, denen wir in unserer Profession helfen. Aber sie werden auch verstehen, dass wir nicht immer vollkommen sind, dass wir nicht immer für alles eine Lösung haben. Und wir befreien uns damit selber ein bisschen von dem Zwang, hier immer sehr perfekt kommen zu müssen. Wenn wir also das Leiden anerkennen und annehmen der Menschen, für die wir da sind, dann können wir das mit Empathie, also mit dem Ansinnen, die andere Person zu verstehen und sich auch mit ihrer inneren Welt vertraut zu machen, des erkrankten Kindes und seiner Familie, aber auch mit dem Mitgefühl, nämlich das Leiden der anderen nach Möglichkeit zu verändern und zu lindern, auch wenn wir anerkennen müssen, dass uns das nicht immer gelingen wird. Und in der Beziehung stellen wir uns dann vor, dass wenn wir die richtige Distanz finden und unberührt von dem Leid sind, dann können wir weder mitfühlend noch empathisch mit den Familien arbeiten. Das heißt, das echte Mitgefühl, das heißt die Erkenntnis, dass wir in einer Situation des Leidens, vielleicht auch in einer Sterbe- oder Todessituation sind, dass wir das, was wir lindern und verändern können, natürlich tun und dort, wo einfach unser schieres Dasein verlangt ist, das auch in einer gewissen Demut akzeptieren, dann ist das das echte Mitgefühl, das nicht ermüdet und das schlussendlich die Quelle des Sinns, über den ich später noch reden werde, unserer Arbeit einfach ist. Und das lässt uns dann bei den Familien sein und das lässt uns auch aushalten, dass wir in der Angst, in der die Familien sind, auch immer wieder mit unseren eigenen Ängsten konfrontiert sind. Diese Balance könnte man auch als hilfreiche Nähe und heilsame Distanz beschreiben. Und das ist auch hier ein sehr dynamischer Prozess. Wir müssen manchmal näher sein und wir müssen manchmal mehr in die Distanz gehen. Das ist sehr situationsabhängig. Das einzelne Individuum, der einzelne Mensch, ist eingebettet in ein Team. Und wenn man zu den Wölfen schaut, dann kann man sehr viel über Teams und über Teamstrukturen und funktionierende Teams lernen, nämlich über Wölfe, die in der freien Wildbahn leben. Sind unglaublich soziale Tiere, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr gut kooperieren, miteinander sind, sehr fürsorglich zueinander sind, ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl im Rudel haben, sich aufeinander vertrauen und sich aufeinander einlassen und verlassen. Und sie respektieren die Älteren und die Erfahrenen, diese wiederum schulen und unterrichten die Jüngeren. Wölfe spielen miteinander, das tut jedem gut, Team gut, auch einmal jenseits der Arbeit etwas gemeinsam zu tun, das haben wir vorhin schon gehört. Wenn es aber natürlich notwendig ist, dann jagen sie. Sie schauen gut aufeinander und rasten und sie teilen ihre Emotionen und abgeleitet davon, wenn man Emotionen teilt, dann sollte man im Team auch die Möglichkeit haben, im geschützten Rahmen die eigenen Gefühle zu teilen. Wir haben das vorhin schon gehört, die Kultur des Zuhörens, aber vielleicht auch die Kultur des Hinschauens und des sich äußern Dürfens. Und das dritte kommunizierende Gefäß ist die Organisation. Und ich habe hier nur drei Punkte herausgenommen, die mir im Organisationskontext als ausgesprochen wichtig erscheinen. Das ist die Kultur der Fürsorge. Ich muss darauf achten als Organisation, dass es Pausen gibt und dass die Mitarbeiter gehört werden und einen Rahmen bekommen, wo sie ihre Emotionen teilen können. Und wir sind tagtäglich mit Emotionen konfrontiert und wo sie darüber reden können. Das wiederum geht dann zurück in das Team und geht zurück in die Familien, geht zurück zu den anderen Kollegen. Wenn ich genährt bin, dann kann ich auch nähren. Die Kultur des Lernens, und damit meine ich nicht nur des fachlichen Lernens, sondern auch des Voneinanderlernens, sich gewisse Verhaltensweisen abzuschauen und auch aus Fehlern miteinander lernen. Die Fehlerkultur war heute auch schon ein Thema. Und die Kultur der Zusammenarbeit in der Arbeit, aber auch jenseits der Arbeit aufeinander schauen. Das heißt, eigentlich gehört das alles zusammen und das sind zwei Bilder, eines während der Pandemie. Wir haben unsere Supervision, die uns sehr wichtig ist, in ein sogenanntes Walk and Talk geändert. Wir sind alle 3 Wochen gemeinsam im Türkenschanzpark, der in der Nähe unseres Standortes ist, mit Abstand, wie man hier sieht, spazieren gegangen mit unserem Supervisor und haben im Gespräch und in der Natur uns ausgetauscht. Also wir haben immer versucht, gemeinsam im Kontakt zu bleiben. Und das ist dann schon so ein bisschen gut getestet nach der oder noch immer während der Pandemie, wo drei Kolleginnen gerade zu einem Einsatz waren und dieses Bild geschickt haben. Wenn uns das gelingt, dann können wir diese Machtlosigkeit, der wir immer begegnen, die können wir gemeinsam aushalten. Sheila Kesse, die eine Palliativmedizinerin, hat das sehr treffend beschrieben, dass die Patienten, wenn wir in der Palliativbetreuung zu ihnen kommen, alles, was sie von uns erwarten, ist, dass wir sie nicht im Stich lassen, dass wir in diesem Stadium der Reise da sind, einfach da sind, was in vieler Hinsicht das Schwerste ist. Das ist eine Familie, bei der wir da waren, ein ganz gesundes Kind, das jetzt vor kurzem erst verstorben ist, das aufgrund einer schweren Erkrankung innerhalb von wenigen Wochen vom ganz gesunden Kind zu einem todkranken und dann schlussendlich auch verstorbenen Kind wurde. Diese Karte, selbst gebastelt von der Mutter, hat sie uns 3 Tage nach dem Tod der Tochter geschickt. Und das war eine große Herausforderung, diese Begleitung. Es war vor allem auch zu Hause eine große Herausforderung. Die Familie war nie allein, auch wir sind nie alleine hingegangen. Und sie haben das betont, wofür wir immer stehen, zu wissen, dass da jemand ist, an den wir uns jederzeit wenden können, war uns eine große Stütze. Die Familie muss ihr Schicksal schon tragen, aber wir sind an der Seite und versuchen, dieses Tragen ein Stück Weg mitzutragen. 2 Aspekte sind mir in der Begleitung noch wichtig, weil sie auch meinem Team so wichtig sind oder unserem Team so wichtig sind. Das eine ist das Thema Humor. Es wird bei uns viel gelacht. Sie haben es auch auf den folgenden Bildern gesehen. Und ich habe dann noch eines. Und damit ist nicht gemeint, dass wir alles verblödeln, weil wir sonst nicht aushalten. Aber dass wir die Erkenntnis haben, dass das Leben im Sterben nicht aufhört, lustig zu sein und trotzdem aber auch seinen Ernst behält. Und dass wir in schwierigen Situationen uns immer wieder einladen können, gemeinsam auch zu lachen. Und wir werden auch immer wieder eingeladen, gemeinsam zu lachen. Ein Jugendlicher, den wir lange betreut haben, der ein schwieriges Leben hatte von Geburt an bis zu seinem viel zu frühen Tod, hat ihm eines Tages gemeint, es wird heute die Nacht sein, in der er versterben wird. Und er hat 3 Leute aus dem Team gebeten, bei ihm zu sein und bei ihm zu bleiben. Und er hat sich von der Familie verabschiedet und von den Großeltern am Telefon. Und es war eine sehr traurige und auch, ja, auch schwere Situation, auch für uns, die wir dabei waren, weil wir einerseits in vielen intimen Begegnungen auch mit der Familie zusammen waren, auf der anderen Seite, weil wir uns auch von einem Patienten, der uns sehr lieb geworden ist, verabschieden mussten. Und dann waren alle weg und es war die Mutter und es ist dunkel geworden und wir 3 vom Team und man schaut dann immer wieder und es wird immer dunkler im Zimmer und man weiß nicht so genau, was passiert jetzt. Es war alles sehr friedlich. Und dann hat dieser junge Mann plötzlich diese Schwere, die in dem Raum war, gebrochen, indem er sich ein bisschen so gut er konnte aufgerichtet hat und gesagt hat, ich glaube, jetzt wird es langsam ein bisschen fad. Und dieser Satz hat dazu geführt, dass seine Mutter, aber auch wir, kein schallendes Lachen, aber es hat uns ein gemeinsames Lächeln und Lachen gegeben. Und er hat dann gemeint, der hat sich offenbar verschätzt, es ist noch nicht so weit, wir sollen doch jetzt alle nach Hause schlafen gehen. Und er ist dann 2 oder 3 Tage später in unserer Anwesenheit verstorben. Humor ist einfach auch immer wieder in diesen ganz engen Situationen des Lebens, die Gelassenheit auch zu haben, das anzunehmen, was ist. Und das, was wir immer als erste Antwort geben, warum wir unsere Arbeit machen, das ist, dass wir das Gefühl haben, dass das, was wir machen, Sinn macht. Wir sind Menschen und wir sind für andere Menschen, die in der Not sind, tätig. Und wenn Sie so wollen, arbeiten wir im weitesten Sinne aus Liebe, aus Nächstenliebe heraus. Mit dem Kopf, mit dem Herz und mit der Hand gleichermaßen. Und dürfen eine Praxis der Fürsorge leben für die anderen und auch ein bisschen für uns und für uns miteinander. Was dem Gegenüber hilft, das ist ganz individuell. Da liegt es an uns, sehr aufmerksam zu sein, ein gutes Gespür zu haben für das Gegenüber. Was braucht der jetzt und was braucht der jetzt nicht? Sinn entsteht einfach durch die Beziehung, auf die wir uns einlassen. Und diese Aspekte der Fürsorge und der Mitmenschlichkeit schlussendlich, die können uns immer wieder auch dann die Antwort auf das Wozu geben. Wozu stehen wir jeden Tag auf? Wozu machen wir das? Diese Frage der Fürsorge, die stellt sich bei Menschen, die uns ganz nahe sind, natürlich nicht. Aber ich darf eine letzte Geschichte mit Ihnen teilen, weil wir manchmal auch nicht nur in der schwierigen Situation sind, Kinder zu begleiten, die eben sehr krank sind und die sterben werden, sondern wir begleiten gar nicht so selten auch Kinder, die ganz am Rande der Gesellschaft leben, schon ohne ihre Erkrankung ganz am Rande der Gesellschaft leben. Unter Bedingungen, die für uns alle oft schwer vorstellbar sind, in Familien, die ihnen weder die Unterstützung noch den Halt, manchmal auch gar nicht die Liebe geben können, die sie eigentlich so dringend bräuchten. Der 7-jährige Armin ist letztes Jahr an einer sehr schwierig zu behandelnden Krebserkrankung verstorben, zu Hause. Und sein Zuhause, das war geprägt von vor allem psychischer Gewalt, Alkohol, Haltlosigkeit, Unzuverlässigkeit, völliger Unberechenbarkeit. Auch für uns als Team, wir sind nur mehr zu zweit oder zu dritt dorthin gekommen. Die Geschwister haben sich gegenseitig gestützt und es war Armin ganz, ganz wichtig, zu Hause zu sein, weil er gewusst hat, durch sein Dasein zu Hause trägt er ein bisschen etwas zu einer Stabilität bei, eines Familiensystems, das eigentlich völlig instabil war. 8 Wochen, die sich sehr lange angefühlt haben, waren wir mehrmals täglich dort. Die Zuwendung von außen, die hat er eingefordert, einfach weil sie für ihn überlebenswichtig war und weil er auch gewusst hat, dass wir nicht nur auf ihn, sondern auch auf die Geschwister schauen, aber auch aufgrund seiner starken Schmerzen und seiner vielen, vielen leidvollen Symptome war das auch durchaus notwendig. Immer mit dem Auftrag an seine große Schwester, sollte er schlafen, wenn wir dann gehen, dass sie ja nicht vergisst, Danke zu sagen. Und auch immer in der Sorge um die anderen, vor allem um seinen Zwillingsbruder und um seinen kleinen Hund, den er gut versorgt wissen wollte. Das war eine herausfordernde Begleitung, die uns aber doppelt den Sinn unserer Arbeit eröffnet hat. Einerseits, weil wir diesen kleinen Burschen wirklich unterstützen wollten, zumindest in seiner kurzen Lebenszeit für das Familiensystem auch noch etwas beizutragen. Und andererseits, weil wir gemerkt haben, wenn wir dort zu zweit und zu dritt hingehen und uns gegenseitig stärken, sind wir auch stark, dieses System der Familie zu stärken. Wir berühren ganz vieles Leben. Wir werden tagtäglich in unserer Arbeit berührt. Und jedes einzelne Kind, das wir betreuen und auch seine Familie, beschenkt uns und gibt uns etwas mit, worauf wir oft zurückgreifen in einer nächsten Begleitung. Und was uns auch hilft, ist, dass wir nie in der Gelegenheit sind, etwas zu bewerten. Wir hängen überhaupt nicht an der Frage, ob das Leben eines Kindes mit einer schweren Erkrankung oder einer schweren Beeinträchtigung lebenswert ist oder ob dieses Leben Sinn macht, sondern wir suchen einfach nach Antworten, wie es möglichst gut gelebt werden kann. Und wir teilen mit den Familien das Bewusstsein, dass wir alle etwas gemeinsam haben, unsere Sterblichkeit und unsere Endlichkeit. Und ich hätte gerne mit einem Gedicht von Khalil Gibran geendet, aber heute ist der 11.11., Faschingsbeginn. Und kurz vor meinem Vortrag hat mir ein Teil des Teams dieses Foto geschickt mit den besten Wünschen für den Vortrag, mit einem Leilei und mit einem sehr netten Satz der Kollegin links vorne mit den langen blonden Haaren, die dann geschrieben hat, unser Werk hat eine ganz authentische Stahlkraft, die durch viele Begegnungen mit Familien immer wieder neu gespeist wird. Alles Gute. Somit darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wenn ich mir das Bild anschaue, dann denke ich, es gelingt uns im Team schon einiges und auch der Krapfen kann am 11.11. mal helfen, ein gut ins Wochenende zu starten. Vielen Dank.